Sie hören SBS German.
Sie hören SBS Radio mit Christian Fröhlicher. Jetzt im Programm ein Interview mit Klaus Mellin in Kronberg im Taunus, vor den Toren von Frankfurt. Dort wurde vor genau 100 Jahren eine Firma gegründet, die später Weltruf erlangte.
Ihre Community, Ihre Meinung. SBS German.
Donnerstagabend und ich bin verbunden mit Klaus Mellin in Deutschland. Ich grüße dich. Hallo.
Hallo, einen schönen guten Abend nach Australien.
Unsere Hörer kennen dich noch von einem Interview, das war allerdings, glaube ich, vor 3 Jahren, nicht wahr?
Das haben wir im Februar, glaube ich, 2018 gemacht, ja.
Genau, es war ein Profil.
War spannend, ja, war spannend. Ich habe da auch über mich selbst viel nachgedacht bei der Gelegenheit.
Ja, vielleicht ganz kurz, deine Vita, also für die, die das jetzt nicht mehr im Kopf haben, du hast ja eine enge Beziehung zu Australien, nicht wahr?
Ja, ich lebte von Januar 1970 bis April 1973 in Sydney, wohnte in Double Bay und erinnere mich immer gerne daran, bin durch meinen Beruf, ich habe ja damals deutsche Kameras von Zeiss Ikon in Australien verkauft, beziehungsweise ich war bei der Vertretung damals angestellt und habe so große Teile Australiens halt sehr gut kennenlernen dürfen und habe Segelfliegen gelernt, habe Tauchen gemacht und alles, was man so mit Australien verbinden kann.
Und dein Hobby damals, oder ist es glaube ich immer noch, ist Filmen und du hast sehr prominente Leute gefilmt aus Deutschland. Erzähl doch noch.
Ja, ich habe eigentlich nur einen Prominenten aus Deutschland gefilmt und das war es war 1971 oder 1972, als Bundesverteidigungsminister Helmut Schmidt damals nach Australien kam und ich war so im Nebenberuf so ein bisschen Hobbyjournalist und wurde eingeladen, bei dem Besuch pressemäßig dabei zu sein und habe dadurch die Gelegenheit gehabt, Helmut Schmidt kennenzulernen und war bei der Verabschiedung am Flughafen Canberra dabei, stand hinter dem damaligen Außenminister von Australien, Nigel Bowen, glaube ich, hieß der. Und als Helmut Schmidt angefahren kam oder kurz davor, dachte ich, Mensch, das müsstest du doch mit deiner Nizo festhalten. Ich hatte eine Nizo-Filmkamera dabei. Und dann habe ich ein paar Aufnahmen gemacht, wie der den Außenminister begrüßt hat, wie sie sich verabschiedet haben, wie er die Gangway hoch ist zu seiner Luftwaffen Boeing 707, auf die die australischen Wartungstechniker hinten ein kleines orangenes Känguru drauf gemacht haben. Und ja, ich fand es halt irgendwie spannend und als Helmut Schmidt dann vor ja mittlerweile etwas über 5 Jahren gestorben ist, da habe ich mich dann an dieses Ding erinnert und hatte ein paar Jahre vorher diesen alten Super 8 Film auch im Rahmen von anderen Aufnahmen digitalisiert und dann habe ich halt einen kleinen 2 Minuten Clip draus gemacht und habe ihn auf meinen YouTube-Kanal geladen. Und dann habe ich euch davon informiert und ihr habt es bei euch auf die Facebook-Seite und ja, seitdem ist das so ein kleines Zeitdokument, auch wenn er ohne Ton ist, aber ich glaube, die Bilder zählen.
Ja, und es ist aber ein Knüller, also das lief bei uns sehr gut und läuft, glaube ich, immer noch, also man kann es googeln, einfach Klaus Mellin, Helmut Schmidt, Australien, dann findet man das Video. Und das war ja, wie du sagst, Super 8, finde ich wahnsinnig schön, diese Farben, die gibt es ja heute gar nicht mehr. Das sind, wie beschreibt man das, diese Super 8 Farben?
Ja, nun, also die sind eigentlich nicht viel anders wie heute.
Das Korn ist anders.
Ja, das war halt damals ein chemischer Prozess, um die Farben halt darzustellen. Es musste ja entwickelt werden und so weiter. Und die Objektive der Kameras waren ja damals schon eigentlich sehr gut. Und als dann Video anfing, da haperte das ja immer noch sehr stark. Und deshalb waren die ersten Videoaufnahmen nicht annähernd so gut wie damals die Filmaufnahmen. Aber das ist natürlich viele Jahre her. Mittlerweile ist Video natürlich bei weitem besser. Und wenn ich heute die Videos, die ich mit meiner kleinen Amateurkamera mache, die können natürlich den Vergleich zu den damaligen Super 8 Aufnahmen nicht mehr aushalten. Trotzdem, wenn man das digitalisieren lässt und man hat gute Aufnahmen mit schönem Licht, dann kommt immer noch eine ganz ansehnliche Qualität raus. Und mittlerweile habe ich auch gelernt, alte Videos noch ein bisschen mit Musik zu unterlegen, Das war damals vor 5 Jahren, da war ich da noch lange nicht so weit.
Ja, und Helmut Schmidt, natürlich der spätere Bundeskanzler, ein Kettenraucher.
Das ist, ja, aber am Flughafen muss ich zugeben, in der Zeit, als ich ihn getroffen hatte, hat er tatsächlich nicht geraucht. Aber ich war ja auch während der australischen Pressekonferenz von ihm dabei, der was vergleichbar mit der Bundespressekonferenz in Canberra damals stattfand, da hat er natürlich auch geraucht. Und er hat die australischen Journalisten ganz schön ins Senkel gestellt, würde man heute sagen, weil die ja zum Teil auch sehr provokante Fragen stellen können. Man darf nicht vergessen, als Schmidt damals nach Canberra kam, das war 1971 oder Ende 1972, also da war der Krieg noch nicht so lange her und es gab eine große Kontroverse damals im australischen Blätterwald, dass eine Luftwaffenmaschine mit dem Eisernen Kreuz in Australien landet. Aber ich muss sagen, nachher, soweit ich mich erinnern kann, kamen in der Presse fast ausschließlich positive Kommentare. Also er scheint die Australier, trotzdem er sie in den Senkel gestellt hat, doch beeindruckt zu haben.
SBS Radio am Donnerstagabend. Wir sprechen mit Klaus Mellin in Deutschland, ein Australien-Rückkehrer, der inzwischen bei Braun arbeitet, nicht wahr? Und ja, das bringt uns zum Thema, weil diese Firma in Frankfurt am 1. Februar 1921 gegründet wurde und heute ist der 4. Mit anderen Worten, das war vor ziemlich genau 100 Jahren. Begonnen hat alles mit Max Braun. Was war das für ein Mann?
Ja, das war ein Ingenieur, der ursprünglich aus Ostpreußen kam. Ich habe das auch jetzt erst in einem Zeitungsartikel, diese Details in der FAZ gelesen, dann zum Militär eingezogen wurde und da nach Berlin kam. Und ihm hat es in Berlin sehr gut gefallen. Und dann wurde er eingeladen zur Hochzeit seines Bruders in Wiesbaden. Und bei der Hochzeit seines Bruders hat er seine zukünftige Frau kennengelernt, die aus Hessen kam. Und so hast du was Ganze, bist du plötzlich in Frankfurt gelandet, so ungefähr. Ja. Und dann hat er in Frankfurt gearbeitet und hat dann den Anfang der Entwicklung des Radios mitbekommen und hat angefangen, ja, was kann ich da machen? Und hat erst eine Erfindung gemacht mit einem Treibriemen, die mit Elektronik gar nichts zu tun hatte. Aber kam dann sehr schnell auf den Trichter, dass man für das Radio wichtige Bauteile braucht. Und die hat er dann als Selbstständiger gebaut. Und dafür hat er seine Firma im Februar 1921 eingetragen.
Mhm. Und er war damals erst 30 Jahre alt. Und ja. Du sagst es, da war noch nichts mit Rasieren oder so, für die Braun dann später weltberühmt wurde, sondern Zulieferer für Rundfunkempfänger. Und das bringt uns zum Radio. Das war damals ganz neu.
Ja, das war ganz neu. Er hörte die ersten Radiosendungen auch über Kopfhörer, denn Lautsprecher gab es damals auch noch nicht. Ja, und dann hat er nach einer Weile immer mehr von diesen Bauteilen an die damals ersten Hersteller von Volksempfängern oder halt so Detektoren, die das ja mehr waren, geliefert. Ich habe da einen Namen von einer Firma gelesen. Habe ich noch nie vorher von gehört gehabt. Aber nach einer gewissen Zeit hat er gesagt, warum soll ich nur Bauteile machen? Ich kann ja dann auch Radios selbst machen. Und so kam er dann auf die Idee, hat die ersten einfachen Radios selbst, hat dann auch das Logo, das Braun heute immer noch hat, mit dem hochgezogenen A, die ersten Formen davon auf diese Radios drauf gemacht. Und ja, und dieses Logo gibt es immer noch mit kleinen Verwandlungen, denn Braun hat ja dann Anfang der 50er Jahre richtig Designgeschichte geschrieben. Aber da war Max Braun, der Gründer, schon gestorben. Er starb an seinem Schreibtisch in einer neu gebauten Fabrik 1951. Und seine beiden Söhne, Erwin und Arthur, haben die Firma dann übernommen und haben sehr viele sehr moderne Sachen eingeführt, inklusive eines Gesundheitsdienstes für die Mitarbeiter, weil er halt an so ganzheitliche Methoden die Söhne geglaubt haben. Und die Söhne haben dann auch dafür gesorgt, dass die Gestaltung der Produkte eine immer wichtigere Rolle gespielt hat. So ist dann Braun wirklich weltbekannt geworden. Er hat natürlich auch schon nach dem Krieg ist er in neue Produktionsfelder gegangen. Er hat Haushaltgeräte gemacht, er hat Blitzgeräte für Fotografen produziert und erfunden. Er hat den ersten kompakten Elektronenblitz gebaut, sodass die Reporter damals auch rausgehen konnten und nicht nur im Studium Blitzaufnahmen machen konnten. Das war ja damals, ich kann mich erinnern, mein Vater hat damals zu Weihnachten auch noch Blitzaufnahmen von uns vor dem Weihnachtsbaum gemacht. Da wurde fast ein Feuerwerk abgebrannt. Das war richtig Pyrotechnik sozusagen.
Ja.
Und da hat er war schon sehr, sehr fortschrittlich. Und 1950 hat er dann den ersten Elektrorasierer rausgebracht, den S50 mit austauschbarem Scherblatt. Und das war so der Beginn dieses Siegeszuges des Rasierers. Es gab ja auch schon andere Hersteller, die das gemacht haben. Ich glaube, was ihm dann auch sehr geholfen hat, dass er kurz danach mit einer damals sehr großen amerikanischen Firma einen Lizenzvertrag abschließen konnte, die ihm Millionen ins Haus gespült haben. Das war damals die Firma Ronson. Und dann hat er für diese Firma Ronson quasi nicht nur Lizenzen verkauft, sondern hat auch für die zum Teil produziert. Und das hat den Grundstein gelegt, dass die Firma sehr stark wachsen konnte.
SBS German gibt's überall jederzeit. Hören Sie unsere Inhalte als Podcast auf Ihrem Smartphone. Kostenlos. Gehen Sie auf sbs.com.au/German oder laden Sie die SBS Radio App auf Ihr Smartphone.
Hören Sie zu und machen Sie mit. Laden Sie die SBS Radio App auf Ihr Smartphone. Hören Sie uns als Livestream oder On Demand. Die App gibt's kostenlos im App Store oder bei Google Play.
Sie hören SBS Radio, nach wie vor mit einem Gast. Per Video bin ich verbunden mit Klaus Mehlin, ehemaliger Exportmanager bei Braun in Kronberg, unter anderem für Afrika zuständig, später auch für die Karibik und viele andere Bereiche und Länder auch. Und auch im Duty-Free-Geschäft war er lange Jahre sehr aktiv. Diese Braun-Rasierer, die waren also auch vom Design her einzigartig. War das das Erkennungsmerkmal?
Naja, Braun ist der führende Hersteller, den sogenannten Scherblatt, also Foil Shavers, also die oben eine Rasierfolie, ein Scherblatt drüber haben unter einem beweglichen Messerkopf. Und diese Technik hat Braun wesentlich beeinflusst und hat, denke ich, heute mit den immer noch die beste Rasierqualität. Und der Markt bestätigt das.
Wie erklärst du dir das? Also es gibt ja viele Beispiele, Polaroid, Kodak ist das bekannteste, wo Firmen so ein One-Trick-Pony sind. Also die sind gut in einem Bereich, aber wenn es da nicht mehr klappt, dann versinken sie im Nichts. Braun konnte sich über 100 Jahre halten. Wie erklärst du dir das?
Naja, sie haben immer auf das, also man hat in den Markt hineingehorcht. Marktforschung war ja schon bei Braun in der Zeit, in der ich dabei war. Und das war natürlich auch wesentlich beeinflusst durch das teilweise internationale Management, was bei Braun war. Denn Braun gehört ja seit 1967 zum Gillette-Konzern und seit 2005 zu Procter & Gamble, die damals Gillette übernommen hatten, sodass Braun als Morgengabe sozusagen mit dazu kam. Marketing und auch Marktforschung war damals schon sehr wichtig. Und wir haben natürlich gerade bei Rasierern einen großen Vorteil, dass Braun die Technik, die dazu notwendig ist, sehr gut kannte. Es ist ein besonderer Markt. Es gibt nicht allzu viele Konkurrenten, die das sehr gut können. Ja, und schließlich, was uns da auch geholfen hat, ist, dass bei Männern die Bärte halt immer noch wachsen. Das hat die Digitalisierung auch nicht geändert. Und von daher, man braucht einen Rasierer oder heutzutage, auch wenn man den coolen Drei-Tage-Bart trägt, braucht man auch da Geräte, um diese Gesichtsform sozusagen zu pflegen. Und da war Braun sehr erfolgreich und hat auch mit die besten Geräte. Wir hatten ja dann bei anderen Produktlinien, hat man sich dann auch auf die Marktgegebenheiten eingestellt. Das heißt, der Fotobereich hat sich ja schon in den 80er Jahren dann verabschiedet, einfach weil der Markt sich so dramatisch verändert hatte und Braun nicht die Technik hatte, zum Beispiel von Super 8 Kameras auf Video umzuschwenken, weil das waren ja die großen Elektronikkonzerne. Also ist man da mit Eleganz eigentlich noch aus dem Markt herausgestiegen und hat das eigentlich sehr klug gemacht und hat sich auf das besonnen, was man wirklich gut konnte und wo man auch die Technik beherrscht hat. Und das ist mit ein Grund, warum Braun heute immer noch da ist und recht erfolgreich im Markt ist. Sogar jetzt in dieser Corona-Zeit ist das Braun-Geschäft unterm Strich immer noch gewachsen.
Interessant. Und noch einmal zum Design. Es gibt ja auch diese Verbindung zwischen Braun und Apple. Was ist das genau?
Naja, also dem damaligen englischen Designchef bei Apple, dem hat das Braun-Design gefallen, die klaren Linien. Und man hat auch, wenn man einige Apple-Produkte sieht, dann kann man deutliche Parallelen dazu feststellen. Im Braun-Museum, beziehungsweise der Braun-Sammlung hier in Kronberg, das ist ja wie ein öffentliches Museum, da kann man hingehen, da sind auch ein paar Beispiele dort zu sehen von einem Braun-Rechner und das Apple damit gemacht hat. Die Apple-Variante sieht fast genauso aus oder ein ganz frühes Braun-Pocket-Radio hat auch sehr starke Ähnlichkeiten mit Apple-Produkten, iPods, die dann später kamen. Und der Designchef, der Name ist mir jetzt ein, hat dann auch Jahre später einen Dankesbrief an Dieter Rams geschickt, den legendären Designchef von Braun, hat sich quasi für die Ideen bedankt. Und Dieter Rams hat es auch nicht als Konkurrenz, sondern eher als Kompliment angesehen. Und Dieter Rams lebt ja heute immer noch in Kronberg und ist sehr interessiert. Und ich bin ja auch Mitglied im Förderverein für die Braun-Sammlung und da kommt er auch immer noch ab und zu Treffen hin. Also er hat es damals, mit seinem Design war er wegweisend und Braun profitiert heute immer noch davon und hat natürlich heute wieder neue Produkte und immer noch hervorragende Designer. Und wir haben natürlich bei uns, und das habe ich dir ja auch gesagt, im Design-Team sogar seit vielen Jahren ein Australier, der aktiv dabei ist. Und ich hoffe, du wirst mit dem auch bald sprechen, dem Ben.
Ein letzter Gesprächsblock mit Klaus Millin, ehemaliger Exportmanager oder wie es damals hieß, Agency
Supervisor
bei Braun in Kronberg. In diesem Museum oder Sammlung, wie du sagst, was sind da so die kostbarsten Stücke?
Naja, das geht los von dem ersten Treibriemen-Reparaturgerät, was Max Braun in den 20er Jahren, Anfang der 20er Jahre entwickelt hat und was dazu geholfen hat, dass Fabriken, die damals mit Elektromotoren oder Dampfmotoren gearbeitet haben und die Kraft mit Treibriemen auf die Maschinen übertragen haben. Wenn so ein Riemen kaputt ging, stand eine Fabrik tagelang still, bis das dann repariert wurde. Er hat ein Gerät erfunden, wo man das quasi innerhalb von wenigen Minuten reparieren konnte. Das war so seine erste wirkliche Erfindung, bevor er dann die Entwicklung des Radios da mitgenommen hat. Und diesen Ingenieurgeist und das Unternehmertum, das hat Braun in gewisser Weise schon geprägt, auch dann den Aufbau nach dem Krieg, denn die Fabriken in Frankfurt waren ja dann zerstört und er hat dann wieder mühsam angefangen. Und als dann in Frankfurt kein Platz mehr war für Erweiterung, hat er schon frühzeitig oder auch seine Söhne sich umgesehen, ist in Kronberg gelandet, konnte dort Kronberg liegt 15 Kilometer außerhalb von Frankfurt, ein Land erwerben, wo er eine neue Fabrik hingebaut hat, wo ursprünglich auch Wohnungen für Mitarbeiter gebaut werden sollten. Also er war schon ein, oder auch seine Söhne, rührige Unternehmer, die zum Guten der Firma sehr viele revolutionäre Dinge damals gemacht haben, die auch heute noch nachhaltig sind.
Und 100 Jahre Braun, wie wird das jetzt gefeiert in diesem Monat? Wie gesagt, am 1. Februar war der Jahrestag der 100. Geburtstag?
Ja, also ich bin da natürlich ein bisschen außen vor, weil ich arbeite ja seit 1991 unabhängig mit einem Vertrag mit Braun bzw. jetzt Procter & Gamble. Meine Leute machen den Vertrieb immer noch im Duty-Free und Travel Retail und Sondermärkte, kleinere Märkte, die sonst nicht abgedeckt werden. Und deshalb bin ich in diese, wir werden sicher auch die Produkte vermarkten, die jetzt, da gibt es ja einige Sonderserien zu 100 Jahren Braun, aber Corona hat natürlich auch da einen Einfluss, dass viele Veranstaltungen, die geplant werden, nicht so stattfinden können. Aber ich denke, wenn du mit Ben Wurzen sprichst, unserem australischen Design-Guru heutzutage, der kann dir da sehr viel genauer, weil ich weiß nur, es soll um 17., 18. einen Presseevent geben, der dann auch live gestreamt wird, wenn ich recht informiert bin. Und das wird so der Auftakt sein. Und da wird man dann auch sagen, was so im Laufe des Jahres geplant ist. Aber sehr viel hängt auch ab, ob wir die Pandemie jetzt langsam in den Griff bekommen, dass dann im Sommer vielleicht ein paar Lockerungen sind. Sonst muss halt vieles virtuell sein, nicht so, wie man es ursprünglich geplant ist. Aber die Sonderprodukte, die werden sicher rauskommen.
Ja, wunderbar. Dann hoffen wir, dass wir so ab Mitte Februar, wenn dieser Pressetermin vorbei ist, dass wir dann auch mit Ben sprechen können. Ich glaube, er hat uns diesbezüglich schon eine Zusage gemacht, dass er jetzt ein bisschen beschäftigt ist die nächsten 2 Wochen, aber dass er dann Zeit hat. Ja, 100 Jahre Braun, eine deutsche Firma mit Weltruf, und wir haben heute erfahren, wie alles begonnen hat und dass es eng mit der Geschichte oder der Erfindung des Radiogeräts zu tun hat, der erste Rundfunkempfänger in Deutschland.
Ja, war schon eine spannende Sache, wenn man das so ein bisschen verfolgt, und auch wie unternehmungslustig damals Leute waren. Und man darf nicht vergessen, die 20er Jahre in Deutschland waren ja eine schwierige Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Und mir war gar nicht bewusst, dass es auch schon nur 2 Jahre vorher, 2, 3 Jahre, wo auch so eine ähnliche weltweite Pandemie gab mit der spanischen Grippe, die ja damals wesentlich mehr Tote gefordert hat wie heute. Also wir sind jetzt alle sehr eingeschränkt, aber wenn ich denke, wie die Leute das vor 100 Jahren damals gemacht haben und dann auch Max Braun in dieser schwierigen Zeit dann Unternehmen was Neues erfunden hat, eine Firma gegründet hat in schwierigem Umfeld, dann kam ja dann auch kurz die Inflation. Also schönen höchsten Respekt, muss ich sagen. Wir hatten da quasi die Gnade der späten Geburt, wie es mal ein berühmter Mann geprägt hatte. Ne?
Absolut. Klaus Mehlin, vielen Dank für dieses Gespräch.
Freut mich. Danke, Christian. Schöne Grüße nach Australien. Ich hoffe, wir sehen uns auch mal wieder.
Ihre Community, Ihre Meinung. SBS German.
Das ist ein herkömmlicher Toaster. Er ist zeitgesteuert und toastet daher auf gleicher Stufe alles gleich lang. Ob tiefgefrorenen Toast, frischen Toast oder leicht trockenen. Das Ergebnis unterschiedlich. Und nun die Weltneuheit von Braun, der Toaster, der Unterschiede macht. Ein Infrarotsensor misst die Temperatur des Brotes und sagt, wann der Toast fertig ist. Immer gleich Braun. Die Weltneuheit mit Infrarotsensor von Braun.
Immer gleich Braun, ein Werbespot für einen Toaster von Braun aus den späten 1980er Jahren. Ja, wie gesagt, zum Glück hielt sich dieser Slogan nicht lang. Er funktioniert ja auch nur beim Toastbrot. Und so sieht sie aus, die Welt vom 4. Februar. Ich bin Christian Fröhlicher und wir berichteten heute über den 100. Geburtstag einer bekannten deutschen Firma. Sie wurde am 1. Februar 1921 gegründet. Und ich glaube, man kann sagen, es ist ja auch so eine Art Kulturgeschichte, die damit geschrieben wird. Wir hören uns wieder morgen. Bis dann. Machen Sie es gut. Hier zum Schluss ein Lied von P. Werner. Tschüss.
Nebenan im Fernsehen läuft der super cool. Polizeisirene, sie schließt die Läden zu. Ein paar Türkenkinder spielen auf dem Hof.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.